Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im Respublika-Podcast. Wir melden uns wieder mit einer neuen Folge. Ich begrüße alle Zuhörer, ich begrüße alle Zuhörerinnen, ich begrüße alle, die jetzt zum ersten Mal eine Folge von mir hören. Ich begrüße aber auch die, und das sind gar nicht mal so wenige, die sich jetzt schon insgesamt die vierte Folge meines Podcasts anhören. Ich bin selber wahnsinnig überrascht und erstaunt, wie schnell das alles geht und wie kurz, was für eine kurze Zeit es sich jetzt auch schon für mich normal anfühlt, hier einen Podcast regelmäßig aufzunehmen und zu machen. Es sind schon wieder 2 Wochen rum und es ist dementsprechend Zeit für ein neues Thema. Der Titel kündigt es ja schon ziemlich deutlich an. Wir werden uns heute mit Wahlen beschäftigen. Es ist also ein ökologischer, ein biologischer Podcast diesmal. Ich werde später auch noch mit einer Meeresbiologin sprechen. Also es geht mal wieder kräftig zur Sache hier und wir wollen uns dann auch nochmal, wie in der letzten Folge auch schon angekündigt, vorwiegend darüber unterhalten, wie wir mit unseren Meeresbewohnern umgehen und vor allem, ob es denn angemessen oder überhaupt moralisch vertretbar ist, Lebewesen wie Orcas und auch Delfine in Delfinarien zu halten und sie zu aus reinen Unterhaltungszwecken Shows anzudressieren und damit die Zuschauer zu unterhalten. Aber bevor wir da hingehen, erstmal noch ein ganz kräftiges Hallo, wie gesagt, an euch alle. Ein ganz großes Dankeschön an meine Zuhörerschaft, an meine Community. Mich erreicht sehr, sehr viel Feedback, überwiegend positiv. Es erreicht mich Feedback von Leuten, wo ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass die meinen Podcast hören oder generell, dass sie sich für Podcasts interessieren. Ich habe Feedback bekommen von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, irgendwelche random Menschen auf Twitter, die mir schreiben. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr überwältigt und habe auch mit der letzten Folge auf jeden Fall bis jetzt die 100 Zuhörer-Marke geknackt. Also ich hatte auf jeden Fall weit über 100 Aufrufe regelmäßig. Ganz genau kann man es immer nicht sagen, weil es gibt dann die ganz normalen Klicks, also das, was man intern über den Podomatic-Player hört, wo ich meinen Podcast hochlade. Es gibt aber auch dann halt viele Downloads, also Podcatcher, die darauf zugreifen. Da weiß man natürlich nicht, ob die nicht einfach nur darauf zugreifen und dann letztendlich die Folge nie gehört wird. Aber wie dem auch sei, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es geht voran. Und ich glaube, ich habe das größtenteils vor allem Jenny zu verdanken. Ein ganz großer Applaus nochmal für dich. Die Jenny macht schon seit über einem halben Jahr ihren Podcast alleine. Ist wahnsinnig gut, habe ich schon mehrmals empfohlen. Und ich hatte das große Glück in ihrer vorletzten, na, es müsste jetzt, ist ja auch schon wieder ein bisschen her, es ist, also vor 2 Wochen war ich zu Gast bei ihr und habe mit ihr über die Causa Maaßen gesprochen, als ich auch Mitglied der SPD bin, wenn auch nur ein ganz einfaches Stimmmitglied, war ich da so gesehen ein gefundenes Fressen für sie und musste Rede und Antwort stehen. Das Gespräch ist aber sehr gut geworden. Ich war mit der Arbeit sehr, sehr zufrieden und Jenny ist sowieso die allercoolste. Auf jeden Fall ihren Podcast einmischen, zwar Politikbetreuung, auf jeden Fall abonnieren und fleißig hören. Was ihr im Intro gerade gehört habt, war Whoopi Goldberg, die halt sagt, naja, wir wissen halt aber nicht, wie es diesen Tieren geht. Und wir sprechen ihre Sprache nicht, wir sprechen auch die anderen Sprache der Tiere nicht. Dieses Zitat, beziehungsweise dieser Schnipsel, ist aus dem Film Blackfish entnommen. Eine Dokumentation, die 2013 erschienen ist und insbesondere die in den USA sehr, sehr aktiven Freizeitparks SeaWorld angegriffen hat. Doch dazu später mehr. Denn ich möchte kurz erzählen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als der krasse Tierschutzaktivist bezeichnen. Ich bin Vegetarier, das reicht aber meiner Meinung nach dann nicht aus, um sich selber Aktivist bezeichnen zu können. Aber die Geschichte, wie ich jetzt zu diesem Thema oder generell zu der Frage gekommen bin, können wir Orcas und können wir Delfine in Delfinarien halten und mit ihnen lustige Shows veranstalten, die sich dann dicke deutsche Touristen angucken. Die Idee kam mir letztendlich dazu, dass ich durch meine Freundin, beziehungsweise durch die Familie meiner Freundin, in den Urlaub nach Teneriffa eingeladen worden bin. Das war sehr, sehr schön. Ich hatte eine wunderschöne Woche dort mit ganz, ganz tollem Wetter und Teneriffa ist ein wunderschöner Ort generell zum Urlaub machen. Perfektes Mitteleuropäer-Klima. Das heißt, es wird halt nie wirklich richtig heiß, obwohl man ja eigentlich schon auf der Höhe der Sahara ist. Es wird aber auch nie so richtig kalt, weil es dafür dann eben halt doch wieder schon zu weit im Süden ist. Also gerade jeder Deutscher freut sich, weil es sind immer so entspannte 25, vielleicht auch mal 27, 28 Grad, aber über 30 geht es eigentlich nie. Nachts kühlt es aber dann auch jetzt nie irgendwie auf unter 21 Grad runter. Also es ist der wahr gewordene Traum, zumindest für mein Temperaturempfinden her. Und ich bin in diesem Urlaub eingeladen worden in den Loro Park. Der ist vielleicht vielen auch ein Begriff, ist somit die größte oder eine der größten touristischen Attraktionen auf Teneriffa, hat auch irgendwie Nummer 1 TripAdvisor und sowas. Also ein ziemlich großes Unternehmen. Den gehört dann auch der Siam Park, das ist ein Wasserpark, der ist irgendwie da ganz harmlos, da rutscht man irgendwelche Wasserrutschen runter und platscht sich irgendwo hin. Und es gehört ihnen, glaube ich, auch noch ein Restaurant. Also die sind ziemlich, ziemlich aktiv auf dieser Insel. Angefangen hat das Ganze in den 70er Jahren damit, dass man eigentlich nur eine Papageienzucht dort betreiben wollte und auch gerade auch bedrohte Arten fördern und intensivieren und vor allem auch, glaube ich, auch erforschen wollte. Das war die ursprüngliche Idee und das basiert auch tatsächlich auf, oder die Initiative kam auch tatsächlich von einem deutschen Unternehmer, der das dort alles aufgebaut hat. Der Loro Park bezeichnet sich zwar selbst als Zoo, ich würde sagen, als für einen Zoo ist er dann doch relativ klein. Es gibt sehr wenig Gehege und er ist auch nicht sonderlich groß. Also man ist in, ja, eigentlich in 2 Stunden kann man da eigentlich schon durch sein und alles gesehen haben. Und als Hauptattraktion allerdings bietet der Loro Park eben auch Orca-Shows und er bietet auch Delfin-Shows an. Und soweit ich weiß, auch als einziger Zoo in Europa, wie gesagt, Orca-Shows. Also die großen, früher noch als Killerwal verschrienen Lebewesen, die, wie man inzwischen herausgekriegt hat, extrem friedlich sind und vor allem auch wahnsinnig spannend. Dazu später mehr. Es gibt in Deutschland die Delfinarien in Duisburg und in Nürnberg. Das sind die beiden einzigen deutschen Zoos, die noch Delfin-Shows anbieten, die noch nicht dem doch inzwischen ziemlich massiven bürgerlichen Protest immer noch standhalten können oder immer noch dagegen halten. Ich gehe mal aber mal, das ist zumindest mein Empfinden, auch davon aus, dass auch diese Shows ein Auslaufmodell sind. Immer mehr Leute dadurch merken, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass ich in dieser Show saß und wie vermutlich viele Touris dann mich so ein bisschen angefangen haben zu fragen, okay, aber ist das jetzt moralisch vertretbar? Was passiert da eigentlich gerade? Was machen diese Tiere dort überhaupt? Und hätten diese Tiere, wenn sie jetzt wirklich überhaupt keine Lust darauf haben, die Möglichkeit, aus eigenem Antrieb zu sagen, ich mache das jetzt hier nicht? Und zwar, wie würde dann der Trainer darauf reagieren? Meine naive Sicht auf die Dinge war tatsächlich, naja, es sind doch Tiere, wenn die keinen Bock haben, dann haben die halt keinen Bock, dann machen die das halt nicht. Und dann kann der Trainer machen, was er möchte. Also war ich da so ein bisschen naiv, kindlich davon ausgegangen, dass das schon alles mit rechten Dingen zugehen wird und da schon kein Mensch, zwar kein Tier leiden oder irgendwie anderweitig zu irgendwas gedrängt wird, was es eigentlich so nicht möchte. Zurück im Hotel habe ich dann Recherche gemacht und mich ein bisschen informiert und dachte, ja, das kannst du jetzt nicht einfach irgendwie so stehen lassen, du musst das schon irgendwie überprüfen, was da jetzt passiert ist. Und das Ergebnis war dann doch ziemlich eindeutig und insbesondere nachdem ich dann Blackfish geguckt habe, den bereits erwähnten Dokumentarfilm, der wirklich sehr, sehr gut ist, große Empfehlung gibt es auch bei Netflix, war die Sache eigentlich ziemlich klar. Also wir können uns, ich will auch nicht behaupten, dass es nicht beeindruckend gewesen wäre, diese Tiere zu sehen, insbesondere so ein Orca, das sind unglaublich schöne und gewaltige Tiere und natürlich ist es ein krasser Moment, wenn dieses Tier dann vor dir aus dem Wasser springt und man das in seiner ganzen Pracht sieht, aber dann muss man sich ja halt doch fragen, was macht diese Gefangenschaft mit dem Tier? Blackfish, ich gebe immer mal ein bisschen Plot halt an, hat eine beginnt sehr, sehr gut, dass es erstmal sich die Geschichte des Walfangs überhaupt erstmal anguckt. Also wann geht es denn los und wie wurden Orcas eigentlich noch in der Populärkultur bis in die 70er, 80er Jahre wahrgenommen? Und da waren das nämlich gar keine netten, lieben Tiere, sondern das waren die bösen Killerwale. Ne? Es gab fiese Filme, wo dann diese Boote, wo dann menschliche Boote von Orcas angegriffen worden sind. Das ist übrigens ziemlicher Blödsinn. Es gibt bis jetzt keinen einzigen dokumentierten Angriff eines Orcas auf einen Menschen in der freien Wildbahn. Diese Tiere haben dazu überhaupt keine Veranlassung und wir sind auch nicht unbedingt Beute, glaube ich, für die oder würden es müsst, wir müssten uns schon ganz schön Mühe geben, dass ein Orca uns kulinarisch attraktiv findet. Schon da geht der Film moralisch ganz schön mit den Tierfängern ins Gericht. Und man sieht aber auch schon direkt an, eigentlich in der ersten Szene, wie unglaublich schlau diese Tiere sind. Die Walfänger haben die Orca-Familien durch den Hudson River gejagt. Und diese Tiere sind schlau. Diese Tiere sind wahnsinnig schlau, denn die haben sich schon im Hudson River aufgeteilt. Die Männchen sind in eine Richtung geschwommen, die Weibchen mit ihren Kindern in die andere. Denn die Orcas hatten bereits Erfahrungen mit den Walfängern gemacht und wussten ganz genau, die sind eh nur nach unseren Jungen aus. So die großen erwachsenen Tiere wollen die gar nicht. Also schützen wir die mal besonders und hauen mit denen in die andere Richtung ab. Das wäre auch fast gut gegangen, hätten nicht die Walfänger Aufklärungsflugzeuge gehabt und irgendwann gemerkt, ach guck mal, da schwimmen ja noch ein paar, die müssen immer wieder auftauchen zum Luftholen. Und dann hat man sich, dann hat man die jungen Tiere dort eingefangen und in Netze eingewickelt und hochgehoben. Und schon das ist ziemlich, ziemlich heftig, wenn man das sieht. Das ist auch mit Filmaufnahmen dann alles dokumentiert. Gerade in der ersten Szene quatschen sie mit so einem alten Seebären, der dann auch schon so durchblicken lässt, dass er eigentlich noch ganz, ganz andere heftige Jobs gemacht hat und Jobs, die auch viel grausamer und böser eigentlich sind. Und dennoch meinte er, dass das so ziemlich das Mieseste war, was er gemacht hat und wo er noch am längsten Albträume von hatte. Denn Orcas sind extrem soziale Tiere und die kriegen das mit, wenn, oder klar, mitkriegen tun sie es sowieso, aber die artikulieren halt dann auch ihr Leid und ihre Qual und schreien und rufen und sind laut und wehren sich. Und ja, man, die Schreie der Muttertiere, die nach ihrem Jungen suchen, sind für jeden Menschen, glaube ich, ziemlich eindeutig zu lesen und jeder versteht sofort, was in diesem, was in diesem Orca gerade los ist. Der Film nimmt sich halt vorwiegend SeaWorld, wie gesagt, vor. SeaWorld, die große Kette, die dann Orca-Shows erst so richtig populär gemacht hat in den USA. Es gab dort mehrere und ziemlich heftige Unfälle mit Schwimmtrainern, beziehungsweise mit Showtrainern, die dann teilweise von den Orcas angegriffen worden sind. Es gibt eine Szene, wo man live auf Band hat, wie einer der Trainer während einer Show von einem Orca am Fuß gepackt wird und dann mehrmals einfach nach unten gezogen wird, an den Beckengrund. Es ist ziemlich heftig. Der Trainer hat es zum Glück überlebt, natürlich, wenn auch natürlich schwer verletzt. Und das war auch einfach nur eine reine Glückssache. Der hatte wohl tatsächlich das Glück, dass er einen gewissen Zugang zu diesem Tier hatte und dem Tier wirklich nach einer Weile erklären konnte oder wirklich dazu auffordern konnte, dass es ihn auch vielleicht bitte in Ruhe lässt und seinen Fuß jetzt wieder loslässt. Ansonsten wäre auch dieser Mann auf jeden Fall gestorben. Diese Fälle gibt es leider immer wieder. Es gibt auch immer wieder Trainer, die schwer verletzt werden von den Orcas, denn es sind halt eben dann doch wilde Tiere. Und die in einem bestimmten Moment dann auch entscheiden können oder beschließen, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf den blöden Trainer und der kommt jetzt mal hier schön an den Meeresgrund und was soll das hier? Insbesondere wird Tillium, der glaube ich vielleicht auch noch außerhalb, außerhalb der USA ja auch einen gewissen Ruf hat, weil er eben ein unglaublich großer und schwerer Wal oder Orca war. Einer der ersten, der auch wild gefangen wurde. Die meisten Orcas, die jetzt in SeaWorld im Einsatz sind, sind gezüchtet und kennen auch nur die Gefangenschaft. Und gerade Tillium, weil er so unglaublich groß ist und auch so unglaublich und auch sehr, sehr kräftig, wurde er auch immer wieder von den anderen Orcas angegangen und gepiesackt. Wie gesagt, Orcas sind extrem soziale Tiere. Normalerweise in freier Wildbahn passiert das nicht. Und das sind, sagen halt auch eben die Tierschützer, ganz klare Anzeichen davon, dass diese Tiere in Gefangenschaft wahnsinnig leiden. Und das werden wir auch später mit Tanja Breining auch noch klären, die mein Interviewgast. Sind egal, wie groß du diese Becken machst, die Becken immer zu klein. Denn ein Becken kann niemals simulieren, wie es im Ozean zugeht, wo du freie Bahn hast, wo du schwimmen kannst, so lange du willst und niemand hält dich auf. Orcas sind auf so vielen Ebenen faszinierende Tiere, denn sie sind nicht nur extrem schlau. Es gibt eine Szene im Film, wo man sieht, wie Orcas jagen. Da versammeln die sich um eine große Eisscholle rum. Und auf der Eisscholle sitzt eine Robbe und die Robbe schnallt schon, oh Scheiße, jetzt geht's hier, jetzt, das geht böse für mich aus. Und was machen die Orcas? Ne, die robben sich jetzt nicht irgendwie auf die Scholle und versuchen, dieses arme Tier zu fangen. Die stoßen immer wieder in der Gruppe gemeinsam gegen diese Eisscholle, sodass die anfängt zu kippeln. Und irgendwann rutscht die arme Robbe einfach nur runter Richtung Orca-Maul und ist dann Geschichte. Man sieht aber auch diesen unglaublichen und sehr, sehr rührenden sozialen Zusammenhalt, der zwischen diesen Tieren herrscht. Ne? Die reisen alle in Familien zusammen, die Kinder bleiben bis ihr Lebensende bei der Mutter. Es braucht es ewig lange, bis die eigenständig alleine jagen können, weil die es alles als Gruppe und innerhalb der Familie tun. Die haben ihre eigene Sprache, also die Definition von Sprache ist da vielleicht noch ein bisschen zu allgemein, aber wenn ein Orca beispielsweise angespült wird und man nicht weiß, wohin er eigentlich gehört, zu welcher Familie er gehört und wie man ihn jetzt wieder auswildern lassen soll, werden wirklich tatsächlich die Frequenzen gemessen und daran kann man dann ziemlich exakt bestimmen, zu welcher Orca-Familie dieser Wal gehört. Und schon dieses Detail über diese Tiere finde ich unglaublich beeindruckend. Und wir werden das im Gespräch jetzt nochmal genauer erläutern, ob können wir uns das moralisch leisten. Ich nehme zumindest für mich persönlich, die Antwort da schon mal vorweg. Nein. Diese Tiere leiden viel zu stark, als dass wir das moralisch irgendwie rechtfertigen können. Und noch ein kleiner Fun Fact am Rande. Ich glaube schon, dass wir das auch gerade für ein Kind so ein Erlebnis sehr, sehr beeindruckend sein kann und dass so ein Erlebnis definitiv auch das Gespür und ich sag mal auch die Wichtigkeit für Ökologie auch wecken kann in einem kleinen Kind. Also gerade wenn ein Kind dann vor so einem Tier steht und halt fragt, wo kommt denn das her und was macht es denn und wo wohnen die denn? Und man denkt halt, klar, das wohnt halt im Dschungel, aber der Dschungel ist jetzt auch schon fast ziemlich weg und wir müssen uns echt aufpassen. Und also ich glaube schon, dass man da einen guten Nährboden legen kann in einem Kind, dass sich dadurch oder durch den Zoobesuch umso mehr für Tiere und für den Artenschutz einsetzt, aber natürlich nur natürlich nur mit gewissen Regeln. Und Orcas und Delfine haben zu viel Bewegungsdrang und sind zu sozial, als dass wir sie zu solchen ziemlich billigen Schaueinlagen benutzen können. Ich übergebe jetzt das Mikrofon an mich selber und Dr. Tanja Breining. Tanja ist studierte Meeresbiologin und sie ist außerdem noch Campaignerin für PETA. Sie kümmert sich um alles, was mit Wasser oder vor allem im Wasser schwimmt. Und gerade die Orca- und Delfinhaltung ist ihr wohl auch, wie sie selber gesagt hat, ein großes Thema und auch eine Herzensangelegenheit. Dementsprechend bin ich umso fröhlicher, dass sie jetzt bei mir ist und ich freue mich sehr auf das kommende Interview. Viel Spaß, wir hören uns dann gleich nochmal. Bis dann, tschüss. So, ich rede mit Tanja Breining. Guten Morgen erstmal.
Hallo.
Dann, wir beschäftigen uns ja jetzt mit der Frage davon, ob wir Orcas und Delfine überhaupt in Gefangenschaft halten können. Erstmal, du bist ja Meeresbiologin. An was für Merkmalen oder an was für Verhaltensweisen würdest du festmachen, dass es das diesen Tieren da in Gefangenschaft eben nicht gut geht?
Also ich würde spontan sagen wollen, dass man nicht Meeresbiologe sein muss, um zu erkennen, dass es den Tieren nicht gut geht, weil jeder, der ein bisschen Empathiegefühl hat und jetzt im Zoo sitzt auf so einer Besuchertribüne und zuschaut, wie die Delfine durch die Reifen springen und die engen Becken sieht, der merkt eigentlich sofort, dass es kein artgerechtes Zuhause für die Tiere sein kann. Also wir wissen ja, wir kennen es alle aus dem Fernsehen, vielleicht hatten manche von uns schon das Glück, die Delfine im Meer zu sehen. Delfine sind einfach Wildtiere, die legen jeden Tag hunderte Kilometer zurück. Und im Delfinarium ist einfach so ein kleines, enges Becken, in dem sie nur im Kreis schwimmen können und eben Kunststücke auf Kommando aufführen. Und deswegen sage ich, dass man nicht Meeresbiologe sein muss, um das eben zu erkennen. Und ich denke, dass auch ganz viele Menschen, die solche Shows sehen, das auch tief in sich drin wissen, dass es nicht artgerecht sein kann. Und was ich als Biologin jetzt eben sagen kann, ist, dass man es auch am Verhalten der Tiere merkt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel nach Nürnberg im Zoo geht, dann sieht man, dass die Delfine, wenn sie nicht gerade eine Show haben, eigentlich recht apathisch sind, sage ich mal. Die bewegen sich da jetzt nicht großartig. Die sind, vermute ich, zutiefst gelangweilt von ihrem immer gleichen kahlen Betonbecken, in dem es keine Abwechslung gibt. Und daran kann man das eben auch erkennen, ne? Oder auch an aggressivem Verhalten. Also wenn sich die Delfine gegenseitig angreifen, weil sie sich nicht mehr sehen können, die können sich ja nicht ausweichen, die werden im Zoo zwangsvergesellschaftet. Und wenn die dann aggressives Verhalten zeigen, dann kann man eben auch erkennen, dass die hier nicht gut aufgehoben sind. Und deswegen, da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen, bekommen die Delfine eben auch, um eben diese Aggression zu unterdrücken, Medikamente. Zum Beispiel Diazepam. Diazepam ist ein Medikament, das bekommen Menschen in radiologischen Untersuchungen zur Bekämpfung von Platzangst und das bekommen die Delfine eben auch im Zoo, damit sie ruhiger sind, sich nicht gegenseitig angreifen.
Ja,
Dann haben wir, ja.
das hatte ich gelesen, dass sie wirklich mit Antidepressiva vollgepumpt werden, um überhaupt diesen Alltag im Zoo aushalten zu können. Ja, das ist schockierend. Man stellt sich mal vor, das würde man mit Menschen so machen.
Ja, genau, richtig. Ja, wenn wir Menschen jetzt ständig in einem Raum zusammenleben müssten und keine Möglichkeit hätten, uns auszuweichen, würden wir auch aggressiv werden. Genau,
Absolut.
ja. Und dann gibt es halt natürlich auch noch viele Aufnahmen, die im Zoo entstanden sind, zum Beispiel im Europark, wie der Delfin morgen immer aus dem Becken hüpft, um diesen Aggressionen eben zu entgehen. Ne? Der liegt dann da eine Minute oder mehrere Minuten am Betonrand und kommt nicht mehr ins Wasser zurück, weil er eben den Angriffen der anderen Orcas ausweichen möchte. Oder man sieht es an den abgekauten Zähnen, weil da gibt es ja auch wieder Aufnahmen, wie die Delfine, wie die Orcas im Loro Park jetzt an diesem Betonbecken kauen und sich dadurch eben die Zähne abnutzen. Also man kann es an Äußerlichkeiten und am Verhalten festmachen, dass die Delfine im Zoo nicht leben können.
Ja, kann man allgemein sagen, dass es keinerlei artgerechte Haltung für einen Delfin oder auch für einen Orca in solchen Bedingungen gibt. Also ich sag, also selbst wenn man das Becken auch nur so groß wie irgend möglich baut, wird es ja immer noch wahnsinnig schwierig, ein Freigehege im Sinne eines Meeres zu simulieren, wo ja ein Orca teilweise, ich habe gelesen, 50 bis 100 Kilometer am Tag schwimmt. Also die legen ja richtig Strecken zurück, ne?
Ja, richtig. Also über 100 Kilometer sind es auf jeden Fall. Manchmal spricht man auch von 170 Kilometer am Tag. Also es kommt natürlich darauf an, es ist jetzt unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe verschieden, aber es sind auf jeden Fall so viele Kilometer, dass es im Zoo nicht nachgestellt werden kann. Und was ich auch ganz schockierend finde, ist eben die Wassertiefe, ne? Also im Zoo sind es 5 bis 7 Meter tief und das ist lächerlich für einen Delfin, der auch gerne mal bis zu 300 Meter tief taucht oder auf jeden Fall mal 20 Meter oder 50 Meter, aber 5 Meter, das geht auf gar keinen Fall.
Ja, ich hatte im Loro-Park auch beobachtet, dass beispielsweise bei den Orcas die Rückenflosse, die obere Flosse, die klappt immer so zur Seite ab. Und ich hatte das auch in der Dokumentation, in Blackfish wurde das auch thematisiert. Was hat das für Ursachen, was hat das für Gründe, dass diese Rückenflosse immer sich so zur Seite kippt bei den Orcas in der Haltung?
Ja, also die Becken sind ja nicht besonders tief jetzt im Loro-Park oder überhaupt in Delfinarien und dadurch kommt es natürlich auch zur starken Sonneneinstrahlung und überhaupt die Flosse kann sich einfach nicht im Wasser aufrichten, sondern knickt dann einfach ab, weil die Becken eben nicht tief genug sind. Und das sieht man ganz klar in der Natur, dass die Rückenflossen der Orcas eben aufgerichtet sind und in Gefangenschaft bei fast allen Tieren umgeknickt sind.
Und hat das, also es hat natürlich für den Menschen sofort diese Assoziation, dass diese Tiere geknickt sind oder unglücklich sind. Kann man das so eins zu eins übertragen oder passt das nicht ganz zusammen? Hat das dann auch noch andere Gründe?
Ja, ich würde es jetzt nicht auf die psychologische Auswirkung übertragen wollen, die Rückenflossen. Ich würde sagen, das sind wirklich körperliche Merkmale, die eben mit den Haltungsbedingungen zu tun haben.
Aber es ist natürlich ein starkes Symbol. Und ich weiß
Auf
auch,
jeden Fall, ja.
Also dass Blackfish ja auch mit der Szene endet, dass dann die früheren Trainer von SeaWorld dann eine Tour machen durch den Hudson River und dort halt dann zum ersten Mal freischwimmende Orcas sehen und davon so gerührt sind, dass sie wirklich weinen müssen, weil die Orcas tatsächlich dann doch die aufrechte Schwanzflosse hinten haben. Ja, krasses Symbol. Du hattest jetzt ja schon angerissen, in Deutschland haben wir noch Delfinarien und Orca oder auch Orca halt und das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall von Nürnberg und ich glaube Bochum, die noch Delfinarien haben zurzeit.
Es gibt 2 Delfinarien im Zoo Nürnberg und im Zoo Duisburg.
Duisburg war es, ja.
Ja, Orcas gibt es in Deutschland keine, gibt es in Teneriffa und in Südfrankreich und eben bei SeaWorld, aber in Deutschland haben wir noch 2 Delfinarien. Genau, da leben in Nürnberg leben noch ca. 6 Tiere und in Duisburg 7 Tiere und sind alles große Tümmler, bis auf Duisburg, die haben noch einen Amazonas-Flussdelfin.
Und wie sieht da zurzeit die Entwicklung aus? Gibt es Bereitschaft von Seiten dieser beiden Zoos, vielleicht diese Delfinarien aufzugeben?
Also können wir so nicht erkennen, wobei wir von Peter sicher auch die Letzten sind, die davon, von denen, also die dazu informieren wird über mögliche Pläne. Der Zoo Nürnberg überlegt jetzt gerade, das Tier Mobi zu ersetzen. Mobi war ein sehr alter Delfin, der gerade gestorben ist, und sie möchten jetzt eben diesen Delfin ersetzen und erwägen dann ihn aus irgendwelchen anderen Delfinarien neues Tier zu importieren, ne? So als ob Tiere, als ob man die einfach von einem Ort zum anderen verschachern könnte und sie hin und her schieben. Und in Duisburg, ja, die versuchen ja immer wieder mal nachzuzüchten. Also dass da die Delfinhaltung aufgegeben wird, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass das zu den Plänen gehört. Da gab es jetzt auch einen Zoo-Direktorenwechsel in Duisburg. Da haben wir dann die neue Direktorin angeschrieben und nochmal gesagt, dass jetzt eine gute Gelegenheit wäre, um die Delfinhaltung aufzugeben und die Delfine in der betreute Meeresbucht zu überstellen. Aber haben daraufhin eine negative Antwort bekommen.
Generell, wie fischt man oder wie holt man sich dann einen neuen Delfin? Wie macht es so und so? Also werden die nachgefischt oder werden die nachgezüchtet? Was genau passiert da?
Also es gibt innerhalb von Europa so ein Abkommen, wo geregelt wird eben, wo welche Delfine leben können. Und da können die Delfine dann sagen, ich brauche jetzt einen neuen Delfin, und dann wird entschieden, aus welchem Delfinarium ein neuer Delfin kommen könnte. Also innerhalb von Europa gibt es eben so einen Austausch von Delfinen, und so schachern sich die Zoos gegenseitig neue Tiere zu.
Aber wäre das nicht beispielsweise eine Gelegenheit für die Politik, dort einzugreifen? Also das ist doch bestimmt politisch möglich, dieses Delfin-Geschacher, sage ich jetzt mal, zu unterbinden, juristisch.
Nee, das ist leider nicht verboten. Verboten ist der Import von Wildfängen nach Deutschland oder in die EU. Aber der Austausch innerhalb der europäischen Delfinarien ist nicht verboten.
Und wie streng wird diese Regelung gehandhabt? Also kann man davon ausgehen, dass freiwild gefangener Delfin in deutschen Aquarien rumschwimmt, oder?
Also es leben noch einige Wildfänger in den Zoos Nürnberg und Duisburg, aber es dürfen jetzt keine neuen Wildfänge mehr dazukommen.
Man weiß ja gar nicht richtig, was für einen schlimmer ist, ne? Oder was wirklich schlimmer ist. So ein Delfin, der in freier Wildbahn gefangen wurde und dann in Gefangenschaft gehalten wird, oder ein Delfin, der in Gefangenschaft geboren wurde und nichts anderes kennt. Also beide Biografien sind nicht schön.
Richtig, ja. Wir sind natürlich jetzt nicht in der Haut von einem Delfin und können nicht wissen, was für das Tier schlimmer ist, aber ich persönlich stelle es mir auf jeden Fall schlimm vor, im Meer zu leben und danach eingesperrt zu sein. Andererseits, ja, im Delfinarium geboren zu werden und nie die Freiheit zu kennen, ist natürlich auch extrem traurig.
Ja, wir nähern uns schon so generell der moralischen Grundfrage an, weil ich kenne natürlich auch immer die Argumente dann der Gegenseite, die halt sagen, na ja, aber es sind doch tolle Tiere, und wir wollen ja eben, dass es halt für alle Menschen möglich ist, so ein Erlebnis mit solchen Tieren zu haben. Und auch ich selber müsste jetzt zum Beispiel lügen, wenn ich sage, dass ich nicht bewegt war oder den Moment nicht krass fand, als auf einmal dieser Orca dann vor mir im Wasser ist. Das sind unglaublich tolle und faszinierende Lebewesen, und gerade weil sie ein soziales Interaktionsvermögen haben, wirken sie ja für den Menschen noch so viel näher, weil man wirklich das Gefühl hat, man kann mit ihnen kommunizieren oder man kann bestimmte Sachen interpretieren, die sie von sich geben. Gibt es irgendeine Art und Weise, wie man rechtfertigen kann, dass wir diese Tiere jetzt gerade insbesondere nochmal Orcas in Gefangenschaft halten?
Nee, dafür gibt es wirklich überhaupt gar keine Rechtfertigung. Also es gibt keinen Grund, Orcas in Gefangenschaft zu halten. Es gibt nur einfach den egoistischen Grund, dass wir solche Momente erleben. Und für 30 Minuten haben wir Menschen dann einen tollen Moment, aber die Tiere müssen dafür mit ihrem ganzen Leben in Gefangenschaft bezahlen. Und ja, damit lässt sich es einfach nicht rechtfertigen.
Ja, und dazu wird ja auch noch sehr, sehr viel Geld verdient. Also gerade wenn man sich SeaWorld in den USA anguckt, die wahrscheinlich damit ordentlich Geld scheffeln, inzwischen nicht mehr ganz so viel.
Absolut. Die Tiere müssen 3 bis 4 Shows am Tag abliefern. Die müssen auf Kommando Kunststücke ausführen. Das sind wirklich nur Zirkusclowns, mit denen sich die Zoos dumm und dämlich verdienen.
Na, ich dachte halt in meiner Naivität, als ich in dieser Show saß, na, es ist doch ein Tier. Wenn das Tier keinen Bock hat, dann macht es halt auch bestimmt diesen Trick nicht. Also was für ein System greift dann da in oder was für eine Disziplin greift dann da in diesen Tieren, dass die das dann trotzdem ausführen?
Ja, also da gibt es sicherlich mehrere Gründe für. Also die Delfine und die Orcas sind ja den ganzen Tag eingesperrt. Die haben nur kahle Becken, die haben keine Beschäftigung, die haben keine Abwechslung, die haben gar nichts. Die einzige Unterhaltung für die Tiere ist die Show. Da können sie Kunststücke aufführen, sie können interagieren. Also ich will jetzt die Show überhaupt nicht verteidigen, aber es ist die einzige Abwechslung im tristen Alltag der Tiere. Und es ist vielleicht sogar angenehmer, als den ganzen Tag so im Becken bewegungslos rumzusitzen.
Also der einzige fröhliche Moment des Tages ist, wenn der Trainer kommt und Fisch um sich schmeißt.
Ja, ich weiß nicht, ob es so fröhlich ist, aber es ist auf jeden Fall was zu tun. Ne? Da haben sie was zu tun und können sich bewegen und können springen. Ansonsten können sie wirklich nur Kreise im Becken ziehen und nichts machen. Von daher ist die Frage, was ist besser, die Langeweile oder die Show? Und dann gibt es natürlich auch das Futter, was ein großer Anreiz ist. Ne? Die werden während der Show gefüttert. Ich werde nicht behaupten, dass die außerhalb der Show hungern müssen, aber es ist sicherlich auch ein großer Futteranreiz, während der Show einfach mitzumachen.
Man unterschätzt ja dann dabei auch immer, was für riesige und kraftvolle Tiere das dann sind. Und es gab ja auch in SeaWorld in den USA mehrere Todesfälle, weil die Tiere einfach während der Vorstellung durchdrehen und sich entscheiden, nee, ich finde den Trainer jetzt nicht mehr cool. Und der kommt jetzt erstmal an Grund des Beckens. Habt ihr sowas schon mal beobachtet, auch jetzt in Europa, dass sich Orcas oder auch Delfine beispielsweise, ich weiß nicht, wie das da bei Delfinen aussieht, sich aggressiv gegenüber den Menschen verhalten?
Es kommt immer mal wieder vor, dass wir davon hören, dass ein Delfin sich aggressiv verhält. Bei uns in Deutschland ist eigentlich nicht erlaubt, dass sich Delfine und Menschen berühren, eben aus diesen Gründen, weil man muss sich ja vorstellen, wie die Tiere, wie die gehalten werden. Die entwickeln ja Aggressionen, die werden ja depressiv. Da kommt es zu sehr schlimmen Verhaltensstörungen. Und ein Delfin, es gibt keine Geschichte von einem Delfin, der mal im Ozean Menschen angegriffen hat, aber im Delfinarium passiert es einfach, dass die Tiere so aggressiv werden durch ihre Haltung, dass es zu solchen Unfällen kommt. Ne? Da gab es ja Unfälle bei SeaWorld, es gab Unfälle im Loro-Park und es gibt eben auch Berichte von Delfinen, die sich in Delfinarien aggressiv zeigen. Bei uns in Deutschland ist die Interaktion daher verboten, auch aus hygienischen Gründen, aber eben auch aus Gründen der Sicherheit für Mensch und Tier. Und ja, aber leider in Duisburg muss man sagen, da werden immer noch Kinder im Boot durchs Delfinbecken gezogen, sodass es da nicht ganz ungefährlich sein könnte für die Kinder. Wir raten den Eltern auch immer ab, ihr Kind niemals in die Nähe von gefangenen Delfinen zu bringen, weil man ja nie weiß, wie so ein Tier reagiert.
Ich hatte das große Glück, dass ich in Mexiko einmal auf so einer Bootstour mit Delfinen geschwommen bin. Das war, ich
Oh,
würde sagen,
schön.
so einer der Top 5 besten Momente meines Lebens so bis jetzt. Und
Toll.
selbst auch die Tourguides dort, die Mexikaner waren, meinten auch so, also so einen Schwarm hatten sie jetzt auch noch nicht gesehen. Also es war, ich habe halt wirklich unter mich geguckt im Wasser mit Schwimmbrille und war halt alles in Grau. Es war eine riesige Herde. Und ich hatte auch da nie das Gefühl, jetzt müsste ich jetzt irgendwie Sorge haben oder Angst haben. Also ich hatte eher das Gefühl, dass die tatsächlich eher Schiss vor mir haben. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass so ein Delfin generell ein aggressives Verhalten gegen Menschen an den Tag legen würde. Ich meine, wir sind keine Beute für ihn, wir bedrohen ihn aber auch nicht sonderlich. Er ist nochmal ein bisschen größer als wir, also er muss jetzt auch nicht riesen, riesen Angst vor uns haben. Es wäre sehr, sehr ungewöhnlich, eigentlich auch aus meiner Sicht, ja.
Ja, also wir haben auch noch nichts gehört von irgendwelchen Zwischenfällen oder Angriffen durch freilebende Delfine. Sicher, wenn die jetzt irgendwie bedrängt werden bei Delfinschwimmaktionen und dann keine Ausweichmöglichkeit haben, dann schon. Aber wenn die ausweichen können, gibt es da keine Probleme.
Ja. Was sagst du denn, also mal angenommen, es würde jetzt jemand vor dir stehen, der ist Trainer bei SeaWorld oder im Loro Park. Und wenn man ja Blackfish guckt, gibt es ja auch viele Interviewsequenzen genau mit solchen Leuten, die ja dann auch sagen, aber ey, ich arbeite doch täglich mit den Tieren, denen geht's doch wunderbar. Und ich glaube sogar, dass die das auch ganz ernst meinen, weil wer mit diesen Tieren arbeitet, hat bestimmt einen tollen Job und das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist sehr bereichernd. Was würdest du denn diesen Menschen sagen, wenn sie halt dann behaupten, ich glaube nicht, dass diese Tiere leiden. Ich glaube, die haben Spaß, denen geht's wunderbar.
Dann würde ich vielleicht sagen, sie soll sich trotzdem mal versuchen, in die Lage der Tiere zu versetzen, die da wirklich immer ihr Leben lang eingesperrt sind, die den ganzen Tag nur Beton sehen, die im flachen Wasser rumschwimmen müssen, die nie den Meeresduft genießen können, die nie in den Wellen schwimmen können, die sich nicht frei entscheiden können, mit wem sie leben. Also, ja, was anderes fällt mir dazu jetzt auch nicht ein, was man denen noch sagen könnte. Also wir sagen ja immer, die Delfine und die Orcas, die jetzt in diesen kahlen Betonbecken leben, die sollen in eine betreute Meeresbucht überführt werden. Da haben sie wenigstens ein halbwegs artgerechtes Leben, nicht komplett in Freiheit, aber trotzdem annähernd artgerecht. Und vielleicht wäre das ja dann auch wirklich eine Lösung für die Zoos und dass die Trainer dann mitgehen und die Tiere doch betreuen, sodass quasi allen geholfen ist und vor allen Dingen die Tiere wieder ein artgerechtes Leben führen können.
Also betreute Meeresbucht heißt eine abgezäunte Meeresbucht, wo sie nicht rausschwimmen können, aber zumindest dann im Meerwasser leben und einigermaßen in Freiheit.
Genau, richtig, weil die Tiere müssen ihr Futter im Zoo ja nicht selber fangen, finden und fangen, sondern sie werden ja gefüttert. Das heißt, wenn man die jetzt ins Meer entlässt, dann wissen die gar nicht, wie die an ihr Futter kommen. Und in so einer Meeresbucht, da lernen die das wieder und da eben mit Hilfe von jemand, der sie betreut, der zur Not dann auch mal wieder toten Fisch reinwirft, wenn die Tiere nicht fressen, sodass man die Tiere nach und nach wieder an natürliches Leben im Ozean gewöhnen kann. Und mit Hilfe von einem Trainer kann man die Tiere dann vielleicht irgendwann mal wieder ganz auswildern.
Okay, das ist natürlich ja, das ist ja auch dann immer das Hauptargument. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Fall Morgan. Morgan, der ich glaube, an die holländische Küste angespült wurde, habe ich mir das richtig gemerkt. Und ja dann auch auf Betreiben des Loro-Parks, der dann in den Loro-Park transferiert wurde, dort ja in die Gruppe eingegliedert wurde, zumindest so sagt es zumindest der Loro-Park. Es gab da auch viel Kritik, glaube ich, von Peter, wenn ich es richtig verstanden habe. Und inzwischen sagen sie halt, naja, aber wir wissen nicht, wo die Familie ist, und wir wissen nicht, wo wir ihn auswildern sollen. Und ein Orca, der alleine schwimmt, der hat nicht sonderlich viele Chancen zu überleben. Ist es zum Beispiel so ein Fall, wo man sagen könnte, morgen könnt ihr wirklich auswildern, mindestens ich sag mal, in einer Art betreutes Wohnen?
Ja, also tatsächlich wurde morgens Familie, wird regelmäßig noch gesichtet. Das erkennen die Biologen anhand des Familiendialekts, sage ich mal, weil jede Orca-Gruppe hat so ihren eigenen Familiendialekt. Und morgens Familie wurde quasi aufgefunden und könnte auch jetzt noch laut der Free Morgan Foundation ausgebildet werden. Jetzt, wo Morgan allerdings ein Baby bekommen hat, ist es natürlich schwieriger. Da müssten dann Experten entscheiden, aber auf jeden Fall wäre so eine betreute Meeresbucht erstmal wenigstens vorübergehend eine gute Lösung.
Du hast es jetzt so kurz am Rande nur erwähnt, ne? Aber Orcas haben ihre eigene Sprache und sogar eigene Dialekte, ne?
Ja, ganz genau. Und daran kann man die Familien eigentlich auch gut erkennen. Und so konnte man eben auch morgens Familie lokalisieren.
Das ist halt umso bestürzender, dass man diese Tiere in Gefangenschaft hält. Also gerade bei so sozialen Tieren wie Orcas wundert es einen ja doch so sehr, dass man dort nicht, also dass man da diesen moralischen Zwiespalt offensichtlich nicht hat. Ich meine, wenn jetzt irgendwo ein Löwe irgendwo in der Wildnis rumliegt oder halt ob er im Zoo rumliegt, das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass es das Leute vielleicht dann weniger juckt. Aber gerade bei einem Orca, wo man es doch so deutlich sieht, dass dieses Tier für so viel mehr da ist, als halt nur irgendwo rumzuschwimmen, gerade weil es so viel sozial interagieren kann, was wir Menschen ja nachvollziehen können. Das ist.
Ja, und gerade Orcasöhne, ne, die bleiben ihr Leben lang bei ihrer Mutter und die Mutter wird deswegen auch extrem alt, weil eben der Sohn nicht ohne sie klarkommen würde. Das ist schon total faszinierend. Und diese Orca-Familien eben auseinanderzureißen, beziehungsweise ihnen die Chance zu nehmen, in so einer Familie zu leben und sie in Gefangenschaft mit fremden Tieren irgendwie zwangs zu vergesellschaften, ist schon wirklich echt unethisch.
Ja, also war zumindest mein emotionaler Höhepunkt bei der Dokumentation Blackfish, wo man dann die Aufnahmen hört, wie einem der Orca-Weibchen ihr Kind weggenommen wurde aus Rationalitätsgründen der SeaWorld-Betreiber. Und man wirklich halt, und die hatten die halbe Nacht wohl durchgeschrien. Also hat irgendwann in der Ecke des Beckens gehockt und hat geschrien. So, da kommen wir wieder zum Anfang, und da muss man kein Meeresbiologe sein, um dieses Zeichen interpretieren zu können, ja. Du bist ja nun Campaignerin bei PETA und bist ja genau an dieser Front aktiv. Was habt ihr denn, oder was hat PETA in den letzten Jahren, Monaten erreicht? Was sind gerade aktuelle Kampagnen, auf die ihr stolz seid und die ihr vorzeigen könnt, wo ihr Erfolge verbucht habt?
Also wir haben jetzt kürzlich Thomas Cook, das große Reiseunternehmen, davon überzeugen können, eben solche Orca-Parks zu meiden. Thomas Cook hatte Tickets verkauft und Reisen zu Partnerhotels von SeaWorld und in den Loro-Park und hat dann jetzt nach einer 12-monatigen Kampagne von PETA eben zugestimmt, diese Reiseziele nicht mehr fliegen, nicht mehr zu bewerben, nicht mehr zu unterstützen. Genau, darauf sind wir zum Beispiel sehr stolz und wir machen jetzt mit anderen Reiseunternehmen weiter.
Wie läuft da so ein Prozess ab? Also wahrscheinlich geht es ja vorwiegend erstmal um den Kontakt zu jemandem offiziellen bei Thomas Cook, und der dann auch noch, ich sag mal, gesprächsbereit genug ist.
Genau, also wir versuchen es natürlich erstmal auf die über Informationen, Aufklärung, über Gespräche. Und wenn das dann nichts nützt, dann gehen wir halt an die Öffentlichkeit mit Pressemitteilungen, mit Aktionen vor Reisebürofilialen und machen so ein bisschen Druck. Wir haben auch weltweit mehr als 6,5 Millionen Unterstützer. Und wenn jeder von denen eine E-Mail schreibt, dann kann das schon auch hilfreich sein.
Wie lief es da bei Thomas Cook ab? Also hattet ihr einfach Glück und konntet dort mit jemandem reden, der empathisch ist und der euch auch zuhört und euch, ich sag mal, Peter auch offen gegenübersteht? Es gibt ja auch viele Vorurteile gegenüber Peter oder Leute, die halt Peter hören und sagen, oh Gott, nee, diese linken Hippies, mit denen will ich nichts zu tun haben.
Ja, also, was war jetzt noch mal deine Frage, ob es einfach
Ob es na, wie, wie es, wie es da
lief?
bei Thomas Cook ablief, ob ihr da einfach Glück hattet mit demjenigen oder ob es da harte Überzeugungsarbeit und Kampagnenarbeit bedurfte.
Ja, also wir hatten schon eine mehrmonatige Kampagne und wirklich zahlreiche Demos in verschiedenen Ländern vor Thomas Cook-Filialen. Es war nicht ganz leicht. Aber Thomas Cook hat dann eben auch festgestellt, dass die Kunden, dass ihre Kunden sowas auch nicht mehr unterstützen möchten und hat sich dann quasi zu der Entscheidung, ja, hat dann quasi die Entscheidung getroffen und bekannt gegeben. Also, ja.
Gab es denn auch schon mal Kampagnen oder Anfragen, wo ihr direkt jemanden hattet, der euch zugehört hat und den eure Argumente überzeugt haben und dann direkt gesagt hat, oh Gott, Entschuldigung, wie konnten wir nur sowas anbieten? Das machen wir nie wieder.
Gab es sicherlich schon auch, aber so spontan fällt mir da gerade niemand ein.
Okay. Ich würde da auf einen anderen Punkt, und zwar, dass natürlich die Gegenseite, jetzt ich nehme mal namentlich jetzt den Loro-Park, ja auch immer ordentlich ausholt, wenn es dann um die Gegendarstellung geht. Also die Propaganda-Schlammschlacht geht ja an beiden Seiten da richtig, richtig ab. Und mit das Erste, was ich rausgefunden habe, wenn man, ich glaube, einfach nur Loro-Park Orcas Haltung, glaube ich, eingibt, ist halt dann das große Gegenstatement vom Loro-Park. Und der Aufmacher ist erstmal so dreist, lügt Peter. Über bla 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 und stellt natürlich alle eure Argumente als Lüge dar und ist ganz offensichtlich nicht angetan davon, dass ihr dagegen wirbt. Glaubt ihr denn, also mir fällt es immer schwer zu glauben, dass es diesen Menschen wirklich nur um den reinen Profit geht und die wissentlich das Leid der Tiere dort in Kauf nehmen? Glaubst du, es hat eher was damit zu tun, dass die das nicht wahrhaben wollen, dass die Tiere leiden, oder glaubst du wirklich, dass die sagen, nee, die leiden nicht, Punkt aus, fertig, und wir können uns ja gar nicht reinfühlen, also Thema erledigt.
Ich denke, dass es einzelne Pfleger gibt, die wirklich sehr an den Tieren hängen, die ihr Bestes geben und die alles tun, um den Tieren ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Aber ich denke, dass die Betreiber des Loro-Parks ganz genau wissen, wie die Tiere leiden. Sie sind jeden Tag dran, sie können alles beobachten, die wissen, wie Morgen aus dem Becken hüpft und versuchen, das zu vertuschen. Die kennen die Beißspur, die kennen die abgenutzten Zähne, die kennen die Studien. Und ich denke, dass es wirklich ganz große kommerzielle Interessen sind, die da dahinter stecken, auf Kosten der Tiere.
Ja, nun sagen die ja halt dann auch zum Beispiel, ja, dass die irgendwie an den Becken kauen, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich und das passiert ja häufiger. Also, ich glaube auch der SeaWorld hat ja ein großes Statement dann nochmal gegen Blackfish gemacht und glaube ich wie 90 Fakten zusammengetragen, die dann angeblich falsch waren in dem Film. Das ist, also da, ich war einfach, ich habe glaube ich so ein oder zwei Stunden zu dem Thema rumrecherchiert und war danach ich würde nicht sagen verunsichert über die Thematik, aber doch zumindest so ein bisschen verwirrt, weil man natürlich auch nicht glauben möchte, dass die Gegenseite jetzt da einfach sagt, das ist alles Lüge. Ja, das ist ja auch ein heftiger Vorwurf.
Ja, guck mal, im Ozean, da gibt es keine Betonbecken. Da können die Orcas ihre Zähne nicht dagegen abwetzen. Also zu behaupten, es wäre natürliches Verhalten, das stimmt nicht, weil es gibt keine Betonbecken im Ozean.
Man bleibt halt irgendwie unterm Strich, muss man sich doch immer wieder fragen, geht es nicht doch einfach nur unser eigenes moralisches Gewissen, dass wir solche Shows irgendwie zulassen können für uns? Also man kriegt immer so ein bisschen den Eindruck, dass eigentlich jeder weiß, einfach schon vom ganz reinen Menschenverstand, das ist nicht cool, was wir da machen. Und diesen Tieren geht es nicht gut. Aber sie sehen doch so schön aus. Und diese Shows sind doch echt toll. Und meine, guck mal, mein kleiner 4-jähriger Sohn hat sich jetzt die Show angeguckt und ist vollkommen hin und weg, ne? Also, ich kann es ja schon irgendwo nachvollziehen, woher es kommt. Und das macht es dennoch nicht
Auf
richtig.
jeden Fall,
Ja.
ja. Aber ja, man muss sich einfach bewusst machen, eine halbe Stunde für uns und das bedeutet das ganze Leben Gefangenschaft für die Tiere. Und da muss sich wirklich jeder Einzelne fragen, ob er das unterstützen möchte.
Ja, oder ob es nicht halt Möglichkeiten gibt, also gerade wenn du sagst, es gibt sowas wie Auswilderungsbecken, ob es vielleicht dort die Möglichkeit gibt, auch für den Touristen zumindest so ein Tier mal nicht direkt von ganz nah, aber zumindest auch aus einer großen Nähe zu erleben, oder ob man Bootstouren veranstaltet. Also, weil wie gesagt, ich kann
Nee, das, für die Tiere ist das alles auch
aufmachen.
Stress, ne? Also man sollte es nie irgendwie aus Interesse für die Menschen machen, sondern nur im Interesse der Tiere, wenn sie nicht mehr ausgewildert werden können, dass sie dann in eine Bucht überführt werden, als Übergangslösung zumindest. Aber für die Menschen, den Menschen kann ich nur raten, es gibt so viele europäische Städte, von wo man vom Strand aus oder von der Küste aus Delfine beobachten kann. Man braucht nur ein Fernglas oder man kann mal mit dem Segelboot rausfahren, aber so diese ganzen touristischen Aktionen eben auf Kosten der Tiere, dann, das kann man nicht
Ja,
gutheißen.
doch. Nee, bin ich bei dir. Sehe ich ähnlich.
Also ich war in der Bretagne im Urlaub dieses Jahr, war im Wasser, wollte einfach nur schwimmen gehen und 100 Meter vor mir ist ein Delfin vorbeigeschwommen. Und später waren es dann mehrere Delfine und die Schwimmaufseher, sagt man nochmal, die Rettungsschwimmer, die haben gesagt, ja, die Delfine schwimmen hier zweimal die Woche vorbei. Und ich meine, wenn man sowas weiß, dann kann man einfach im Urlaub mal gucken, wo kann ich Delfine sehen, ohne die Tiere zu stören und dann mit dem Fernglas einfach
Also
losziehen.
wenn ihr das nächste Mal im Urlaub seid, liebe Hörer, einfach mal die Bademeister fragen, wo denn hier der nächste Delfinzug vorbeikommt, ja. Ja. Ja, es kann so einfach sein. Also ich sage natürlich auch, ich hab mir ja nun diese Shows angeguckt. Ich hab mir auch noch schlimmerweise alle Shows angeguckt. Also auch die Otter-Shows, beziehungsweise die Quatsch, waren Seelöwen, pardon. Da habe ich mich jetzt nicht nochmal genauer erforscht. Vielleicht kannst du da auch was sagen. Wie geht es den Seelöwen damit? Die finden die Shows bestimmt ganz, ganz super und denen geht es in Gefangenschaft herrlich.
Nee, also Gefangenschaft ist einfach Gefangenschaft, hat nichts mit artgerechtem
Ja.
Leben zu tun. Das gilt für alle
Ja,
Tiere.
alles klar. Also ich habe mir alle drei Shows angeguckt. Ich verstehe sehr wohl, dass diese Shows toll sind und man natürlich Spaß hat und man fasziniert ist. Aber bitte, bitte fragt euch alle doch nochmal, ob es denn wirklich sein muss und ob das Geld dann nicht vielleicht doch woanders besser aufgehoben ist. Und meine, wenn jetzt auch Reiseunternehmen wie Thomas Cook zum Beispiel sagen, wir steuern das nicht mal an, ist es ja ein Erfolg. Weil am besten ist natürlich, wenn sich dann auch andere anschließen.
Unbedingt, genau. Deswegen auch immer alle Freunde informieren, alle Verwandte informieren und man kann einfach freundlich kurz erklären, dass die Tiere in Gefangenschaft unglücklich sind, dass viele Nachzuchten sterben, dass die Lebenserwartung sinkt, dass die Tiere leiden und eben zu kommerziellen Zwecken missbraucht werden.
Ja. Ja, auch noch ein Hinweis. Es gab ja auch dann immer die. Ich weiß nicht, wie alt wird ein Orca so in freier Wildbahn im Schnitt? Kann man das sagen?
40 bis 50
Ja.
Jahre.
Und im Gefangen.
Achso, nee, sorry, ich meinte jetzt Delfine. Ja,
Achso.
gut, Orcas sind auch Delfine. Orcas werden ein bisschen älter, also die werden vielleicht so 60 bis 80
Das ist
Jahre.
ja fa fast Menschenalter, kann man sagen. Also. Ja.
Ja.
Und in Gefangenschaft, wie sieht es da aus? Kann man das bemessen?
Also bei Delfinen ist so, dass das Durchschnittsalter liegt ungefähr bei 12 Jahren. Also da gab es eine Auswertung von der WDC, von der Praktikantin von der WDC, die hat das mal ausgewertet und da hat sie eben festgestellt, dass die in Gefangenschaft lebenden Tiere eben nur, oder die in Gefangenschaft geborenen Tiere eben nur 12 Jahre alt werden. Bei den Orcas weiß ich es jetzt nicht.
Ich hatte bei den Orcas mir nur eine Zahl gemerkt, die im Blackfish dann auch immer rumgeisterte. Und zwar hat man, die Trainer hat dann gefragt, na, wie alt wird dann so ein Orca? Und alle sagen, ja, 25 bis 30 Jahre circa, aber das ist ungefähr auch das Alter, was die in freier Wildbahn erreichen. Und man hat halt eben diese Trainer halt auch teilweise dann richtig verarscht. Also SeaBird hat sich dann hingesetzt und sagt, hat denen halt Zahlen durchgegeben. Eben halt in dem Wissen, diese Menschen haben ein gutes Herz und wollen das hier nicht mit moralischen Bauchschmerzen machen. Also geben wir denen halt Futter, dass sie sich einigermaßen wohl damit fühlen. Ne? Also,
Ja, genau.
da kann man ja etwa ahnen, was da für ein System eigentlich dahinter steckt.
Genau,
So, Tanja, möchtest du noch was Abschließendes sagen? Hast du noch ein Schlussstatement für uns? Weil wir sind schon bei über einer halben Stunde.
Ja, ich würde gerne sagen, dass jeder, der wirklich Delfine mag und Orcas mag, kein Ticket in der Delfinshow kauft. Dadurch wird so viel Tierleid verursacht. Delfinarien gehören nicht ins dritte Jahrtausend und jeder kann dazu beitragen, dass die Tiere in Freiheit leben dürfen, indem er einfach kein Ticket in der Delfinshow kauft.
Das ist ungefähr so ein Widerspruch, wie halt als Tierliebhaber in die Fleischerei zu gehen. Ja, das Interview bricht an dieser Stelle leider abrupt ab. Ich habe allerdings auch nur noch die letzte halbe Minute versehentlich nicht mehr aufgenommen, wo Tanja nochmal sehr herzlich Tschüss sagt und ich natürlich auch nochmal Tschüss sage. Dass ich zumindest Tschüss sage, hole ich jetzt nach. Tanja kann das leider nicht mehr tun, denn ja, das Gespräch habe ich leider schon vor 3, 4 Tagen aufgenommen. Ich habe das Ganze zum ersten Mal über Zencaster gemacht, übrigens eine Entdeckung, die ich auch noch so für mich nicht kannte. Es ist eigentlich wie Skype, nur optimiert für Podcasts. Also man hat auch kein Video, man hat einfach nur den Ton. Und das ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Man schickt nämlich seinem Gast einfach nur einen Link und der klickt da drauf und dann ist das ganze Ding durch. Tolle Erfindung, hat wunderbar alles funktioniert, bis auf diesen letzten Schluss, wo ich, glaube ich, einfach nur ein bisschen zu früh auf Stopp gedrückt habe. Aber sei es drum. Das war das Gespräch mit Tanja Breining, also Dr. Tanja Breining, über die moralische Frage, ob können wir denn Orcas und können wir Delfine überhaupt halten? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich eindeutig und ich möchte natürlich hier auch niemanden meine Meinung darüber aufdrücken. Aber dennoch, der Appell von Tanja zum Schluss ist absolut richtig. Wenn ihr das auch so findet, dann macht vor allem halt eins und kauft nie wieder ein Ticket in einem dieser Zoos. Boykottiert die Zoos in Nürnberg und in Duisburg oder schreibt am besten halt diesen Zoos, warum macht denn ihr das noch? Unterschätzt niemals, dass es dann doch ganz schön was ausmacht, wenn so ein Zoo auf, oder wenn generell irgendeine Firma auf einmal hunderte von Briefen bekommt, die halt bestimmte Fragen stellen oder sagen, das und das wollen wir nicht mehr. Da haben wir immer noch ganz schön viel Macht und ganz schön viel Eindruck. Auch abschließend zum Film Blackfish. Der Film hatte ganz schön Erfolg, denn er hat dazu geführt, dass SeaWorld die Besucherzahlen im nächsten Jahr wirklich richtig weggebrochen sind. Also es war ein merklich deutlicher Rückgang der Besucherzahlen. Es gab eine ganz große Debatte auf einmal in den Medien darüber, gesellschaftlich wurde darüber debattiert, ob das denn richtig ist oder ob man da hingehen kann. Viele Leute haben sich eben offensichtlich dagegen entschieden, dann das nicht mehr zu machen. Es gab eine Reihe von Bands, die dann ihre Auftritte in SeaWorld abgesagt haben. Die Beach Boys beispielsweise war so die einzige große Band, die ich jetzt da kannte, die gesagt haben, dann treten wir dort halt nicht mehr auf, das können wir nicht verantworten, das finden wir nicht richtig. Also es gibt da definitiv die Bewegung dahin und das Für und Wider ist ziemlich eindeutig beantwortet worden. Natürlich ist das Ganze eine Propagandaschlacht. Ich würde auch niemals behaupten, dass Peter nicht ohne teilweise auch sehr heftige Propaganda arbeitet. Sie machen es eben halt aber aus ihrer Sicht natürlich für den guten Zweck und sind, wie ich auch finde, moralisch dann doch immer in einer etwas besseren Position. Denn sie sagen halt, soweit ein Tier irgendwo leidet, soweit es dem Tier schlecht geht, ist es nicht mehr tolerabel. Und natürlich sind sie da auch ziemlich knallhart in ihrer Ansicht. Ich habe allerdings selten Punkte gefunden, wo ich Peter jetzt aktiv direkt selber widersprechen würde. Und auch gerade in dieser Frage fassen sie ja eigentlich halt nur die Fakten zusammen und sagen, so und so ist es und so geht's halt eben nicht. Dazu hat noch, ich habe es ja jetzt im Interview auch einmal kurz erwähnt, dass auch der Loro-Park dann ordentlich zurückschießt. Also ich kann jedem einfach mal empfehlen, ich verlinke es vielleicht auch einmal noch in den Shownotes. Er liest euch durch, was der Loro-Park dann wiederum Peter vorwirft. Auch Peter hat dann darauf wiederum auch reagiert und dann ein Gegenstatement gemacht. Also da geht's richtig heftig zur Sache. Und schon in dem Statement vom Loro-Park werden, also sind zumindest mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich rein sprachlich, rein rhetorisch nicht sonderlich glücklich finde und die für mich auch dann vielmehr noch den Eindruck erwecken, dass es ihnen halt eben nicht um das Tierwohl geht oder sie vielleicht dort auch sicherlich keine Unmenschen arbeiten, gerade halt eben die Trainer und die Pfleger sind, glaube ich, wirklich Leute, an denen es schon am Wohl der Tiere gelegen ist und die dann aber natürlich viel zu tief da drin sind, um vielleicht noch eine Sicht von außen zu haben und sich vielleicht mal zu überlegen, ob dieses Tier jetzt wirklich nicht leidet und ob wir das dann so eins zu eins dann sagen können. Auf jeden Fall ist ziemlich eindeutig, dass das SeaWorld nicht mit fairen Mitteln spielt. SeaWorld hat beispielsweise 2011 einen doppelten Agenten dort eingeschleust, der die Aktivisten immer wieder zu Gewalttaten aufgefordert und angestachelt hat. Also immer gesagt, es reicht jetzt nicht, wenn wir irgendwie nur transparent bemalen und friedlicher Protest und bla bla. Nee, wir müssen schon mal richtig auf die Kacke hauen. Dieses Vorhaben ist dann sogar auch von SeaWorld offiziell zugegeben worden. Das ist also auch richtig verbrieft und es gab auch dementsprechend ziemlich Ärger und natürlich vor allem wirklich extrem schlechte Presse, denn das sind halt Sachen, die dürfen, sage ich mal, dann, wenn man sie macht, natürlich niemals rauskommen. Der betreffende Mitarbeiter ist allerdings immer noch in Amt und Würden, also so richtig ernst meinen scheint Siebe das halt dann auch nicht. Der Druck allerdings war derartig groß in den letzten Jahren, auch eben ausgelöst durch diesen Film Blackfish, dass SeaWorld zum Beispiel angekündigt hat, dass sie nicht mehr nachzüchten werden. Also die jetzt noch lebenden Orcas werden weiterhin für die Shows genutzt, aber es soll diese Tradition soll eingestellt werden. Das ist schon mal so gesehen ein Riesenerfolg. Ich hoffe halt auch, dass die europäischen Zoos da mitmachen und sich dem ebenfalls anschließen. Denn wir haben jetzt viel über Orcas geredet, über Delfine haben wir zumindest im Interview geredet, denn natürlich leiden diese Tiere genauso und denen geht es da genauso schlecht. Wie gesagt, wir haben es im Interview gehört, die werden mit Psychopharmaka vollgepumpt, damit sie diesen Trott im Zoo überhaupt aushalten. Also überhaupt nicht schön und überhaupt nicht zu akzeptieren. Fun Fact noch am Rande, als die Orca-Show losging oder kurz bevor die Orca-Show losging, lief über einem Bildschirm halt die tolle Arbeit des Loro-Parks und so weiter und Artenschutz und wir sind die Allergeilsten und pipapo. Und danach wurde halt noch direkt bevor die Show losging noch Werbung gemacht für ein Steakhouse, was direkt gegenüber vom Loro Park ist und sämtliche Mitarbeiter bzw. Zuschauer wurden eingeladen, doch nochmal nach der Show dort einzukehren. Ich hätte es aus meiner Sicht konsequenter gefunden, wenn man einfach ein Fischlokal direkt vor den Zoo gebaut hätte, dann hätte man aber noch direkt die ausgemusterten Delfine auch nochmal sinnvoll verwerten können. Ja, ist halt, er war echt bescheuert. Also Davor, ich glaube, direkt davor lief doch ein Trailer halt über Tierschutz und wie schlimm die Öltanker ja die Meere kaputt machen. Das geht ja gar nicht. Und jetzt spenden Sie bitte hier für unsere Foundation und so bla und pipapo. Da kannst du halt nicht danach Werbung machen dafür für ein fettes Tier-Esshaus. So, das ist einfach sau inkonsequent. Und ja, unterm Strich geht es halt eben um Geld. Es geht nicht um Tierschutz, es geht nicht um Artenschutz. Es geht weder bei SeaWorld noch beim Loro Park. Letztendlich wollen halt alle Geld verdienen. Und auch wenn, wie gesagt, ich verstehe das vollkommen, dass diese Tiere toll sind und man die gerne mal sehen möchte. Aber Tanja fasst es ja so schön zusammen. Ne? Eine halbe Stunde Spaß und Unterhaltung für uns bedeutet für die Tiere aber ein Leben, ein dauerhaftes Leben in Gefangenschaft. Und das kann und darf es uns einfach nicht wert sein. Ich bin soweit durch. Das war eine tolle Folge. Ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir. Und verbreitet die frohe Kunde, sprecht mit euren Freunden darüber. Wenn ihr selber mal in der Situation gewesen seid, dass ihr in so einem Freizeitpark wart, schämt euch nicht. Das ist okay, das kann auch passieren und man weiß es ja immer nicht vorher. Umso wichtiger aber, dass wir es jetzt wissen und uns jetzt darüber Gedanken machen, ob das denn eine sinnvolle Sache ist und ob wir das noch weiter so als Menschheit machen können. Ich danke nochmal erneut fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt schöne 2 Wochen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder an derselben Stelle mit einem neuen Thema, was ich jetzt noch nicht spoilern werde. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit und bis bald. Macht's gut. Tschüss.